Naja, es stimmt natürlich, dass wir alle ein bisschen älter geworden sind. Vor 31 Jahren wurden wir als Pastorenfamilie hier in Jever eingeführt. Und am 31. Januar 1988 sind wir weggegangen. Wir wären nicht weggegangen, wenn nicht eine ganz besondere Arbeit uns gerufen hätte. Wir haben nämlich im Norden Ostfriesland ein Tagungshaus als Leiter übernommen. Ich habe immer gesagt, in eine andere Gemeinde wären wir nicht gegangen. Dafür haben wir uns hier viel zu wohl gefühlt. Aber nun war eine andere Herausforderung auf uns gekommen und dann haben wir hier gesagt, es gibt auch andere Pastoren, die hier sein können. Ja, 25 Jahre sind das her und aus irgendwelchen Gründen hat sich so ergeben, dass wir in der Zwischenzeit nicht mehr hier waren. Aber dafür waren eben andere Berührungsflächen vorhanden. Ich will jetzt auch nicht anfangen zu tödeln, denn seit 4 Jahren bin ich jetzt im Ruhestand. Dieses Jahr werde ich 69 und dann im nächsten Jahr 70. Und dann mache ich gar nichts mehr. Die Gleichaltrigen, wie hier Rainer Kühnemuth sagt, ja, ja, ja. Das wird wohl nicht passieren. Und ein Pastor ist ja auch zeitlebens berufen. Ich habe in meinem Berufungsvertrag, der nicht schriftlich, sondern im Herzen geschrieben wurde, nicht stehen, dass ich irgendwann mal Rentner bin. IR in Reichweite, in Rührigkeit. Damit wir es nicht jedem Einzelnen erzählen müssen, also wir waren 11 Jahre im Norden und sind dann 1999 nach Nordhorn in den Gemeindedienst noch einmal gegangen. Eine etwas größere Gemeinde, 350 Mitglieder, 500 Leute, die zum Gemeindeumfeld gehören. Dazu noch eine Zweitgemeinde in Lingen. Das war dann auch viel Arbeit. Aber man hat eben nur 24 Stunden am Tag und wenn man damit nicht auskommt, nimmt man die Nacht noch dazu. Auf diese Art und Weise kann man das eine oder andere dann noch bewegen. Was gibt's da zu lachen? Ist doch so, nicht? Und für Jesus tätig zu sein und das auch noch hauptberuflich tun zu dürfen, ist das Wunderbarste, was man sich vorstellen kann. Und von daher kann ich auch nicht einfach so aufhören. Wir haben im Norden unsere Aufgaben. Ich halte es mit dem Johannes dem Täufer, der mal gesagt hat, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das heißt, in unserer Ehe ist es so, dass Helen, meine Frau, jetzt Verantwortung übernommen hat in der Gemeindeleitung. Sie ist im Norden Mitälteste und ich bin nur noch Wahlleiter. Das ist auch gut so. Unsere Familie hat zugenommen. Wir haben 4 Töchter. Alle haben Familie und so haben wir insgesamt Enkel, 13. Ich höre schon. Ja, die fordern uns natürlich auch zeitlich erheblich, die Familien. Und ich reise mit unserem kleinen Wohnmobil meistens mit 2 Werkzeugkästen, wenn ich die Familien besuche. Das vielleicht auch noch. Ich war ja in meinem früheren Leben einmal Handwerker, bevor Gott mich gerufen hat. Und so habe ich da auch die eine oder andere Fähigkeit und Trick drauf, wie man auch reparieren kann. Aber, wie sagt der Apostel Paulus, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Manchmal in bestimmten Situationen habe ich mir schon mal gewünscht, Gott möge unmissverständlich, deutlich eingreifen. Vielleicht ein Blitz vom Himmel, das wär's doch noch. dass man so, ihr kennt vielleicht diese Bewegung, ne? So, so müsste es gehen. Dass er mit dem Hammer reinschlägt. Ach, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das gehen soll. Wie Gott dann eingreifen soll. Ein Mensch in biblischer Zeit, dem ein solches Ereignis tatsächlich widerfuhr, ist der Apostel Paulus. In seinem Leben gab es einen regelrechten Bruch. Aus dem Eiferer für die Tora, für das Gesetz Gottes, dem Verfolger der ersten Christen, mach mal nicht zu schnell, ich sag dir, wann du das machen sollst. Aus dem Verfolger der ersten Christen wird schließlich der profilierteste Verfechter des Christentums. Was hat das Leben des Paulus so sehr verändert? Ist Gott vielleicht mit einem Hammerschlag in sein Leben eingebrochen? Jedenfalls ist er es auf eine Weise, mit der Paulus nicht gerechnet hatte und die er wohl ein Leben lang nicht vergessen konnte. Nämlich Paulus begegnete einem Totgeglaubten. Jesus, dessen Anhänger er bis dahin verfolgt hatte. Von den Details dieser Begegnung gibt Paulus nicht sehr viel Preis. Vielleicht sind sie auch nicht so wichtig. Aber die Konsequenzen dieser Begegnung waren offenbar, unübersehbar. Und ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 7 bis 14. Paulus schreibt, seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck. Wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolgte. Was Gott für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, liebe Geschwister, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Offenbar sind in Philippi, der Stadt dort im nördlichen Griechenland, christliche Lehrer aufgetaucht, die eine andere Theologie, eine andere Gotteslehre verkünden, als Paulus versucht hat, der Gemeinde nahezubringen. Deshalb sieht er sich veranlasst, den Philippern seine eigene Glaubensgeschichte als Begründung für sein Evangelium darzulegen. In sehr krasser Weise schwört Paulus seiner Vergangenheit ab. Obwohl er ja ein erfolgreicher und sehr angesehener jüdischer Gesetzeslehrer war, gilt ihm das auf einmal nichts mehr. Denn er hat etwas Neues, etwas Unvergleichliches gefunden. Er ist Jesus begegnet, dem vermeintlichen Gesetzesbrecher und Rebell gegen die gute Ordnung der Tora. Jesus ist ihm als Auferstandener erschienen. Aber Jesus hat seinen Verfolger nicht vernichtet, sondern ihn zu einem Kronzeugen für das Evangelium umgewandelt. Und das ist für Paulus eine unverdiente Gnade. Nach dem Gesetz, das er selber vertreten hat, hat er eigentlich sein Leben verwirkt, weil er auf die falsche Karte gesetzt hatte. Aber in dieser besonderen Begegnung mit Jesus damals da vor Damaskus geht dem Paulus auf, dass es Gott um etwas ganz anderes geht, als um die bloße Einhaltung der Gesetze, die er vor Zeiten seinem Volk gegeben hatte. Gott geht es nicht um das Gesetz, sondern es geht Gott um den Menschen. Gott will eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen Menschen. Und er sieht nicht einfach tatenlos zu, wenn jemand am Gesetz scheitert. Und das erfährt ja Paulus am eigenen Leben. Wir wollen alle, dass es gerecht zugeht im Leben, denke ich. Auch Gott will, dass seine Menschen ihm und seiner Heiligkeit gerecht werden, also in einem richtigen Verhältnis zu ihm leben. Doch wer schafft das? Wer schafft das schon? In einem richtigen, gerechten Verhältnis zu dem heiligen Gott leben. Auch Paulus hat das nicht geschafft. Und gerade darum war es für ihn wie ein Schlag ins Kontor, als er erkannte, Gott fordert nicht nur Gerechtigkeit, sondern er schenkt sie. Das haben alle anderen gerade eben auch gedacht. Schön, dass ich es einmal höre. Er schenkt sie. Jedem, der sich seiner Bedürftigkeit bewusst wird. Gott hält selbst einen Christenverfolger für würdig, für diese durch Jesus Christus verkündigte Botschaft zu einem der wichtigsten Zeugen zu werden. Und da wird dem Paulus klar, ob jemand gebrauchen kann, hängt nicht von seinen menschlichen Qualitäten ab, von seinem Eifer, von seiner Frömmigkeit, von seiner Entschiedenheit, von seinem sozialen Engagement. All das hat Paulus in hohem Maße auch vor seiner Begegnung mit Jesus gehabt. Aber es hat ihn nicht bewahrt vor dem Weg, dem menschlichen Irrweg der Selbstgerechtigkeit. Das Entscheidende ist die Liebe Gottes. Aus dieser Liebe heraus schenkt er seine Gnade den Menschen, allen, die sich beschenken lassen. Und an dieser Liebe möchte Paulus Anteil bekommen und ihr zugleich dienen. Eine Konsequenz dieser Liebe ist, dass sie niemals vergewaltigt. Gott zwingt niemanden zu seinem Glück. Das versuchen wir manchmal. Und wenn wir ehrlich sind, das funktioniert ja nicht. Und jetzt vielleicht etwas Gefährliches. Ich behaupte mal, Gott verzichtet aus Liebe darauf, das Unheil der Welt gegen den Widerstand der Menschen in Ordnung zu bringen. Darüber muss man vielleicht mal nachdenken. Auch wenn das immer wieder von ihm erwartet wird. Wenn Gott an Gott der Liebe ist, dann muss er doch. Erstens, er muss gar nicht. Und zweitens, gegen den Willen tut das auch nicht. Und darum sind Kriege im Namen Gottes absurd. Geht nicht. Das Besondere der Liebe Gottes aber ist etwas anderes, dass sie auch im Leid, im scheinbaren Scheitern, ja sogar im Tod zu finden ist. Jesus, das beste Beispiel. Und Paulus weiß, dass diese Liebe Gottes auch vor dem Tod nicht kapituliert. Seine Liebe zu den Menschen zeigt sich darin, dass Gott sich zu seinen Kindern bekennt und ihnen eine Zukunft eröffnet über den Tod hinaus. Gott mit seiner Liebe ist auch mitten im Unheil zu finden. Mitten im Unheil. Und Gott weint mit dir, wenn du weinst. Er leidet mit dir, wenn du leidest. Gottes Liebe hat einen langen Atem. Aber Menschen am Ende für das Gute zu gewinnen, auf den richtigen Weg zu bringen. Paulus erfährt es am eigenen Leben. Das muss man ja wirklich sagen. Das lässt ihn seine Lebensaufgabe finden. Paulus bleibt ein Eiferer für Gott. So unser Temperament, das muss auch nicht jetzt gänzlich umgekippt werden. Es muss kultiviert werden, unser Temperament. Aber wir dürfen auch zu dem stehen, wer wir sind. Ich bin von Hause aus ein Choleriker. Das ist für manche ein Schimpfwort, für mich nicht. Ich bin ganz dankbar dafür, dass ich so bin. Ja, wenn du nicht Choleriker bist, bist du vielleicht Phlegmatiker. Gefällt dir das besser? Immer so dröge? Nö, ne? Ja. Ich will nicht weitermachen, das wäre ein anderes Thema. Aber ich hoffe doch, dass Gott mein Temperament etwas kultiviert hat. Paulus bleibt ein Eiferer für Gott. Jetzt ist er Apostel Jesu Christi mit ganzem Herzen. Mir kommt es so vor, als hätte da jemand mitten im Lauf eine 180-Grad-Drehung gemacht. Nur ist hier nicht genug Platz, damit ich das vormachen kann. Nicht? Mit drei Schritten bin ich schon an der Tür, da muss ich schon wieder umdrehen. Aber stellt euch vor, ich renne los und weg. So Paulus. Mitten im Lauf rum. Jetzt läuft er mit unverminderter Geschwindigkeit in die gegensätzte Richtung. Aber in die richtige. Denn wer schneller in die falsche Richtung läuft, kommt auch nicht ans Ziel. Vielleicht ist es doch einfach ein Wesenszug von ihm, aber Paulus legt ein mächtiges Tempo vor. Eben noch im Bewusstsein seiner eigenen Vollkommenheit und Perfektheit, ein Verfolger dieses Christus und seiner Anhänger, schreibt er nun, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich nach dem aus, was vorne ist, und jage ihm nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Eben noch den anderen Leuten den Tod an den Hals wünschend. Und jetzt, ich möchte ihn erkennen, den ich verfolgt habe, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Diese gewaltige Erkenntnis von Gottes Handeln in Jesus Christus lässt Paulus sagen, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das, was vor mir liegt, auf das vor mir liegende Ziel. So viel zum Hammerschlag im Leben des Paulus. Was heißt nun aber, ich vergesse, was hinter mir liegt? Hat Paulus es geschafft, seine gesamte Vergangenheit aus dem Gedächtnis zu streichen? Spielte seine Kindheit, seine Jugendzeit, seine Herkunft und seine Ausbildung nun überhaupt keine Rolle mehr? Und müsste dann auch ich alles streichen? Meine gesamte Vergangenheit, meine Kindheit, meine Jugendzeit, meine Herkunft und so weiter? Müsste ich das aus meinem Lebenslauf streichen, damit ich Nachfolger Jesu sein kann? Mir ging das ehrlich gesagt etwas zu schnell. Außerdem erkenne ich ja auch in meiner Vergangenheit, wie Gott mich geführt hat. Mein Zuhause. Ich habe früher schon, auch schon vor 25 oder 30 Jahren, hier mal was erzählt über meine Oma, die mich sehr geprägt hat. Eine ganz, ganz schlichte, einfache Frau. Sie hat mich geprägt. Sie hat mir die Liebe Gottes nahegebracht. Meine Mutter und andere. Müsste ich dann zum Beispiel, sagen wir mal, meinen Sonntagsschullehrer aus meiner Vergangenheit streichen, der neben mir saß und mir das Singvögelein mit Noten hingeschoben hat, damit ich auch daraus singen könnte? So sage ich schon als Kind nach Noten. Müsste ich all die anderen Personen, die so jetzt vor meinem geistigen Auge abziehen, die einige von euch sogar kennen, den dazugekommenen sei es gesagt, ich bin in Wilhelmshaven geboren und kenne die Gemeinde Jever seit 60 Jahren, müsste ich vielleicht auch die Menschen, die mir eben vor 25 und mehr Jahren in dieser Gemeinde begegnet sind, die mich auch ein Stückchen mitgeprägt haben, so wie ich vielleicht auch andere mitgeprägt habe, müsste ich die aus meinem Lebenslauf streichen? Nein. 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 Ich empfände es unfair Gott gegenüber und vielen Menschen, die mich zu ihm führten, wenn ich das nun einfach alles streichen wollte. Wenn wir das herauslesen, hätten wir ihn auch gänzlich missverstanden, den Bruder Paulus. Paulus steht zu seiner Vergangenheit. Und darum hier diese Zeichnung. Er steht zu seiner Vergangenheit. Gerade in den Versen vorher weist er auf seinen Stammbaum hin und er verschweigt auch nicht die dunklen Phasen seines Lebens. Dort, wo er die Gemeinde Jesu mit fanatischem Eifer verfolgt hat. Nein, das spricht er aus, wo er Menschen ans Messer geliefert hat, wo er schuldig geworden ist an Menschen und an Gott. Er verdrängt diese Vergangenheit nicht, sondern er hat sie abgeschlossen. Paulus verdrängt seine Vergangenheit nicht, sondern er hat sie abgeschlossen. Fachleute sagen uns, dass es für den menschlichen Reifungsprozess entscheidend ist, dass wir die Phasen unseres Lebens andere nennen es vielleicht Lebensstufen, bewusst durchleben, bewusst genießen, aber auch bewusst durchleiden. Wenn man Kindern zum Beispiel ihre Kindheit stiehlt, ich denke da an die Kindersoldaten in den Krisengebieten dieser Erde, wenn man ihnen ihre Kindheit stiehlt, braucht man sich nicht zu wundern, wenn ihnen Liebe und Geborgenheit, Wärme und Zuwendung fehlen und dass sie nicht in der Lage sind, das auch an andere Menschen auszuüben. Ähnlich ist es auch bei Jugendlichen, die zu früh in Verantwortung hineingedrängt wurden, denen man ihre Jugendzeit gestohlen hat. Und umgekehrt. Auch wir Senioren müssen es lernen, dass die Zeit, in der wir aktiv gestalten durften und auch mussten, auch einmal abgeschlossen werden muss. Es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn Senioren im klapprigen Alter immer noch meinen, das Ruder in der Hand behalten zu müssen. Ich darf das sagen. Ich bin in dem Alter. Und ich versuche auch, danach zu leben. Ich habe ja eine Frau, die mich ab und zu mal ermahnt. Ich stehe mitten in einem Lernprozess. Und ich möchte nicht zu den Ruhestandspastoren gehören, die all die Fehler, die sie selbst in ihrer Dienstzeit gemacht haben, ihren jungen Kollegen ankreiden und meinen nur noch nachträglich alles besser machen zu können. Dazu möchte ich nicht gehören. Ein anderes Beispiel ist die Trauer. Wem keine Zeit gegeben wird, über den Verlust eines geliebten Menschen zu trauern, zu weinen und zu klagen, womöglich noch unter dem falschen Hinweis, Christen dürften nicht trauern. So ein Quatsch. Der wird Schwierigkeiten haben, kraftvoll nach vorne zu blicken. Wenn du traurig bist und weinen möchtest, dann weine. Ich erinnere mich an eine Schwester in irgendeiner der vielen Gemeinden, in denen ich rumgekommen bin, die bei einem Autounfall eine Tochter verloren hatte und hinterher noch fröhlicher meinte, ausschauen zu müssen als vorher. Nur damit sie ihren ungläubigen Mann gewinnen könnte. Glaubt ihr, dass der Mann das durchschaut hat? Die ganze charakterliche Entwicklung eines Menschen wird davon geprägt, ob ein Mensch seine Lebensphasen ungehemmt abschließen kann. Wer dazu mehr wissen möchte, sollte das Standardwerk Grundformen der Angst von Fritz Riemann lesen. Ein sehr aufschlussreiches Buch, obwohl es schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt, ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Wie geht sowas und könnte das auch eine Möglichkeit sein für uns? Erster Schritt. Der erste Schritt besteht darin, die Vergangenheit zu betrachten, sich über die schönen Momente des Lebens noch einmal zu freuen und über die bösen Augenblicke zu seufzen. Es geht also nicht noch einmal um das Verdrängen der Vergangenheit. Wir können unser Gedächtnis nicht mundtot machen. Es ist wie mit dem Maulwurf im Garten. Alle, die einen Garten haben und da vielleicht auch schon einen schönen Rasen Und dann eines Morgens guckt man raus und sagt, was ist das denn da für ein Hügel, schwarze Erde. Wieder ein Maulwurf. Und den Maulwurf kann man ja endgültig bekämpfen, indem man zu diesem Maulwurfshügel hingeht und zweimal so macht. Dann ist man diesen Maulwurf ja ein für alle Mal los. Nicht? Ach nee. Sagt der Maulwurf. Und hinten kommt er wieder an einer ganz anderen Stelle raus. So ist das nämlich mit uns. Wo wir meinten, etwas vergessen zu wollen, zu müssen, sagen wir, ich vergesse das jetzt. Und dann denkt man, man hat Ruhe. Pustekuchen. An einer ganz anderen Stelle kommt das wieder hoch. Verdrängen, sagen die Fachleute. Man verdrängt etwas, so wie die Erde, ne? Wieder in den Maulwurf rein. Aber verdrängen geht nicht. Es kommt an einer anderen Stelle, kommt das wieder hoch. Verdrängen ist nichts. Die guten Erfahrungen, Erlebnisse müssen im Nachhinein nicht abgewertet werden. Das Versagen und die bedrückenden Dinge müssen nicht schön geredet werden. Christen werden alles zu einem Gebet machen, indem sie Gott danken, Schuld bekennen und ihn bitten, die Gespenster der Vergangenheit abzuhalten. Das ist der erste Schritt. Die Vergangenheit bewusst abzuschließen. Sich noch einmal zu freuen an das Schöne und sagen, das war. Eva, es war eine gute Zeit von 5,5 Jahren. Aber dann war es das. Und dann habe ich mich konzentriert auf eine neue Arbeit. Ohne im Rückblick nun alles zu vergessen. Und zu einigen hier haben wir ja auch Kontakte gehalten in all den Jahren. Manchmal nur alle 2 Jahre oder wie häufig ganz lange haben wir den Gemeindebrief von Jefa bekommen. Wir sind also bestens informiert. Wir wissen auch, dass das Taufbecken hinten abgedeckt ist. Inzwischen, das weiß ich schon, eine ganze Reihe von Wochen oder Monaten. Gut informiert. Aber nicht nachtrauern. Es war eine gute Zeit. Aber auch das andere. Da, wo wir auch Bedrängendes erlebt haben. Auch hier in der Gemeinde. Eine Situation, wo ich heute noch denke, da hast du, Schäfer, nicht alles richtig gemacht. Wo es um Versöhnung ging. Und mich dann ein lieber Bruder ermahnte und sagte, du musst dich versöhnen. Und ich mit den Zähnen knirschte. Und das eigentlich gar nicht wollte. Aber hat Rainer dann nicht locker gelassen. Und dann sind wir gemeinsam dahin gefahren, wo wir uns versöhnen mussten. Dazu stehe ich. Ist aber abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich weiß es noch, klar. Dann aber kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist nämlich eine Entscheidung. Ich will die Vergangenheit ruhen lassen und mich der Gegenwart und Zukunft zuwenden. Ich will. Paulus markiert diesen Wechsel mit den Worten, als ich ein Kind war, redete und dachte ich und urteilte ich wie ein Kind, jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Ich habe den Eindruck, manch einer hat das kindliche Wesen noch nicht abgelegt. Und nicht nur Männer. Es gibt auch die eine oder andere Frau. Wir alle können früher getroffene Entscheidungen rückgängig machen oder sie verändern, wenn wir zum Beispiel neue Informationen bekommen oder zu neuen Einsichten gekommen sind. Konrad Adenauer, der ist ein Älterer natürlich bestens bekannt, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Amt hat er ausgeführt im Alter von 73 bis 87 Jahren. Habe ich noch was vor mir? Er ließ sich seinen Sinneswandel nicht verbieten. Als er einmal von der Opposition auf eine früher gemachte Aussage festgenagelt werden sollte, antwortete er: Was kümmert mich mein dummes Geschwätz von gestern, wenn ich eine neue Erkenntnis gewonnen habe? Gut. Und der Christ Jörg Knobloch, der in der Managerschulung tätig ist, hat einmal gesagt: Ich treffe Entscheidungen. Nur getroffene Entscheidungen kann ich korrigieren. Recht hat er. Recht hat er. Erster Schritt, die Vergangenheit bedauern oder sich seines bisherigen Verhaltens schämen. Zweiter Schritt, die Vergangenheit abhaken und sich unter die Herrschaft Christi stellen. Das nennt die Bibel Umkehr. So einfach ist das. Bekehrung, Lebensübergabe, Christ werden. Bei manchen Menschen beginnt das hammermäßig, so wie bei Paulus. Bei anderen ist es vielleicht ein längerer Prozess. Aber immer ist dieses Ich will wichtig. Auch nach diesem grundsätzlichen Ich will werden Christen ihre Lebensentscheidungen immer vor Gott treffen und vielleicht so sprechen, wie es im ganz alten Lied mal heißt: Was gewesen, werde stille. Stille, was dereinst wird sein. All mein Wunsch und all mein Wille gehe in Gottes Willen ein. Schade, dass das Lied nicht mehr in unseren Liederbüchern steht. Ich habe es immer sehr geliebt. Ich vergesse, was hinter mir liegt, ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Wer Jesus begegnet, tritt in einen neuen Lebensabschnitt und kann die Vergangenheit abschließen. Kann die Vergangenheit abschließen. Das kann ich nur unterstreichen. Amen. Ich kann mir vorstellen, dass manch einer jetzt, der hier sitzt, sagt, irgendwie gibt es da auch so ein Lied und das müssten wir doch jetzt eigentlich auch singen, das dazu passt. Jawohl, wir singen es, Lied Nummer 361, Ich vergesse, was hinter mir liegt.